SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Still Loving You, die Scorpions und Sänger Klaus Meine ist heute Gast in Leute. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen, freue mich auch.
Normalerweise frage ich am Schluss einer Leute-Sendung meinen Gast, was er so demnächst vorhat. Bei Ihnen muss ich eine Ausnahme machen. Also die Abschiedstournee ist am Laufen. Die letzte CD der Scorpions ist draußen. Abschiedstournee und letzte CD klingt ja furchtbar, kann nicht sein.
Klingt furchtbar, fühlt sich auch gar nicht so dramatisch an im Moment, weil jetzt am Anfang der Tour ist eigentlich alles so wie immer und wir surfen auf einer Welle des Excitements sozusagen. Neues Album, neue Tour und diese Tour, diese Abschiedstour wird uns nächsten zweieinhalb Jahre rund um die Welt führen.
Zweieinhalb Jahre ist
ja
der
Ja, Mann. Also das
ist die komplett durchgeplant? Also bitte? Wissen Sie schon, dass wir am 14. Mai meinetwegen in Singapur auftreten?
Das wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass wir bis Ende des Jahres nicht nur hier in Deutschland spielen, sondern auch kreuz und quer in Europa, den ganzen Sommer in den USA unterwegs sind, Nordamerika, danach geht es direkt weiter in Südamerika und Anfang 2011 ist Asien geplant. Und insofern, also bis Mitte nächsten Jahres steht die Planung doch im Großen und Ganzen. Das heißt, wir haben noch eine lange Strecke vor uns. Insofern ist, sagen wir mal, der Gedanke, wenn wirklich der letzte Vorhang fällt, der ist ganz weit nach hinten im Hinterkopf verbannt. Jetzt heißt es erstmal für die Fans, seid nicht traurig, Leute, sondern wir wollen eine schöne Party feiern und wollen alle miteinander Spaß haben und ein paar hoffentlich großartige Konzerte spielen.
Wir freuen uns drauf, aber trotzdem komme ich um die Frage nicht herum. Warum denn Schluss? Warum gibt es nicht zum Beispiel 2015 die nächste Tournee der Scorpions?
Tja, ich
Oder
glaube...
Oder gibt sie doch? Ja? Ist das so im Hinterkopf
nein,
drin?
Wir meinen das schon ernst. Der Gedanke ist eigentlich entstanden und unser Manager war der Erste, der es auf den Tisch gebracht hat. Am Ende der Produktion von Sting in the Tail, unserem aktuellen und letzten Album, wo alle das Gefühl hatten, das wird doch ein sehr starkes Werk. Und es ist der alte Traum, sei es vom Athleten oder Musiker. Man kommt von der Olympiade nach Hause mit einer Goldmedaille und wie will man das toppen? Und man will auf einen Höhepunkt aufhören. Das ist der alte Gedanke, wann ist der richtige Zeitpunkt? Nun gibt es den. Und wir hatten das Gefühl, das könnte mit diesem Album der richtige Zeitpunkt sein. Nochmal einen starken Schlussakkord setzen. Mit einer starken CD, Sting in the Tail und einer dazugehörigen Tour, wo wir uns natürlich ausführlich und über die nächsten zwei, drei Jahre von unseren Fans verabschieden werden. Und ich habe ihr erstauntes Gesicht gesehen. Was, zweieinhalb Jahre? So lange ist es nicht, wenn man bedenkt, Humanity Our One, unser letztes Album, kam 2007 raus und wir haben die letzten drei Jahre kreuz und quer in der Weltgeschichte gespielt. Mhm. Also wenn man wirklich überall, und überall heißt ja nicht gleich überall, aber wir haben uns vorgenommen, 5 Kontinente zu spielen, dann braucht das seine Zeit und diese Zeit werden wir auch genießen.
Und haben Sie denn persönlich... für Sie persönlich schon Pläne gemacht, was dann danach kommt? Oder ist das noch so ganz im Nirvana?
Überhaupt nicht. Ich werde mal tief durchatmen. Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, man muss natürlich dazu sagen, so eine Entscheidung, das kommt natürlich auch, wenn man sich klar macht, dass diese Band seit 40 Jahren unterwegs ist. Manchen Zeitungen steht seit 45 Jahren. Okay, die 5 Jahre zähle ich nicht mit, weil das war vor meiner Zeit. Als Rudolf Schenker die Scorpions 1965 gegründet hat, und damals als Schülerband noch. Aber seit 1970 bin ich als Leadsänger auch dabei. Und das sind 40 Jahre und das ist eine lange Strecke. Und 40 Jahre mit diesem verrückten Rock'n'Roll-Train unterwegs, durch alle Höhen und Tiefen einer langen und doch sehr erfolgreichen Karriere, ist es eigentlich großartig, wenn man nicht zuletzt auch so eine Entscheidung gemeinsam innerhalb der Band treffen kann.
Klaus Meine von den Scorpions, Gast in Leute bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Gleich reden wir über Sting in the Tail, über den Stachel im Schwanz. So heißt es doch, ne? Neues Album.
Genau so ist es.
Ja, genug Gesprächsstoff auf jeden Fall vorhanden.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Der Scorpions-Sänger Klaus Meine ist Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, wir reden über Sting in the Tail, das neue und gleichzeitig letzte Album, rausgekommen vor dieser Abschiedstournee, die begonnen hat. Mir kommt dieser Begriff Abschiedstournee nach wie vor schlecht über die Lippen. Aber die Tour führt die Scorpions dann am 12. November auch nach Mannheim, präsentiert von SWR1 Rheinland-Pfalz. Die CD ist in Schweden aufgenommen worden. Was ist denn da der Hintergrund?
Also wir haben uns nach der letzten Produktion Humanity Hour One, die wir in Los Angeles mit Desmond Child als Produzenten gemacht haben, überlegt, wir wollen eigentlich stärker zurück zu unseren Wurzeln, wir wollen ein Album machen, was einfach europäischer ist. Und unsere beiden schwedischen Freunde, Martin Hansen, Michael Nord-Andersen, die wir dann als Produzenten verpflichtet haben, waren genau die Richtigen, die uns nicht so sehr ihren eigenen Produzenten Stempel aufgedrückt haben, sondern auch als Fans versucht haben, wirklich diese typische Scorpions-DNA wieder nach vorne zu bringen. Und so haben
wir. Was heißt
das
denn genau?
Was heißt das genau? Das heißt, tja, ist auch nicht ganz so einfach zu erklären. Ich glaube, es gibt in der langen Geschichte der Scorpions gibt viele Songs, die Klassiker geworden sind. Und da gibt es etwas, was in dem Songwriting verwurzelt ist. Meistens steht unter den Songs Schenker Meine. Die haben ein typisches Scorpions-Merkmal.
Also Schenker Meine heißt Rudolf Schenker, der
Rudolf
Gitarrist.
Schenker, unser
und mit
Gitarrist.
Ihm längstes oder langjährigstes Bandmitglied.
Gründungsmitglied, ne? Richtig. Sogar. Und wir haben, wir sind seit eigentlich seit den frühen 70ern, haben wir uns, sagen wir mal, als Songwriter-Team aufgebaut und viele, viele Titel, viele erfolgreiche Songs sind aus dieser Zusammenarbeit entstanden. Und ich glaube, das ist etwas, ein Merkmal, was eben viele Fans auch ganz besonders bei dieser neuen Platte erwartet haben und wo wir auch, wenn man sich das Album anhört, delivered haben.
Oh, delivered, also hat geklappt.
So ist es.
Finde ich auch. Kann man, also man hört die Scorpions sehr deutlich raus. Wenn Sie sagen, also sozusagen die Schenker meine Kultur, so nenne ich es jetzt mal, ist drin, wieder verstärkt im neuen Album, ist es Rückgriff auf Bewährtes. Was würden Sie sagen, ist das Neue an diesem neuen und letzten Scorpions Album?
Ja, was ist neu? Wir haben nicht versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern wir haben versucht, wirklich alte Stärken wieder zu reaktivieren. Und ich glaube, das war wichtig, nicht zu sehr versuchen, die Rockmusik neu zu erfinden und zu experimentieren. All die Phasen haben wir ja auch hinter uns gelassen, sondern wir haben seit 2004 mit Unbreakable und dann Humanity und jetzt mit Sing in the Tale auch wieder nach einer Experimentierphase Anfang der, wie sagt man, Nullerjahre, wo wir auch unter anderem mit den Berliner Philharmonikern ein sehr erfolgreiches Album gemacht haben, Moment of Glory, dann gab's Akustika, ein Unplugged-Album. Aber danach haben wir wieder versucht, wieder in diese Rockspur zu kommen, die ja in den 90ern durch Alternative und Grunge Music zum Teil verschüttet wurde. Und wo man als Klassikrocker, der als Klassikrockmusiker, der in den 80er Jahren sehr erfolgreich war, wo man in den 90ern zum Teil ums Überleben kämpfen musste. Und das haben wir wieder versucht, nach vorne zu bringen, zu aktivieren und wieder Songs zu schreiben, wo vor allen Dingen die Spielfreude im Vordergrund steht und nicht so sehr der große Editiermeister, der im Studio sitzt und versucht, irgendwie alles auf Perfektion zusammenzusetzen, sondern wir haben versucht, auf Spielfreude zu setzen. Auf jeden Fall ist es ein bemerkenswert frisches Album geworden.
Und da hören wir jetzt mal rein. Sting in the Tale heißt das Album, ist seit ein paar Wochen auf dem Markt von den Scorpions, das neue und letzte Album. Und The Best is Yet to Come heißt auch übersetzt, das Beste kommt noch. Oder?
Das Beste kommt noch. Und natürlich haben wir diesen Titel auch ganz bewusst am Ende des Albums gesetzt. Mit ein bisschen mit einem ironischen Zwinkern im Auge. Aber das heißt, wenn wir das Kapitel Scorpions zuschlagen nach dieser Tour, dann heißt das ja nicht, dass wir nicht eine neue Seite im Buch des Lebens aufschlagen, wo viele neue Herausforderungen vielleicht auf uns warten.
Spricht Klaus Meine und jetzt singt er. Klaus Meine von den Scorpions in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. The best is yet to come.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Die Scorpions Mitte der 90er Jahre mit You and I. Scorpions-Sänger Klaus Meine ist Leutegast heute hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Sie sind schon, Herr Meine, so oft gefragt worden nach Hannover, warum Sie als weltberühmte Rockband da in der niedersächsischen Provinz zu Hause sind und nicht, sagen wir mal, in Berlin oder in Los Angeles. Ich frage nicht danach, sondern danach, warum Hannover eigentlich so tolle Künstler hervorbringt, wie The Scorpions, wie Lena Meyer-Landroth. Wie finden Sie die?
Ja, großartig. Ich meine, ich finde es toll, dass auch die junge Generation jetzt wieder am Start ist. Offenbar ist hier in Hannover wirklich ist ein gutes Pflaster. Industriestadt, es war immer schon ein guter Boden, wenn ich es für eine Rockband vergleiche mit den 60ern in England, Birmingham sind viele Bands, Led Zeppelin, Black Sabbath, sind viele Bands sind nicht aus London gekommen, sind aus Birmingham gekommen oder natürlich die Beatles aus Liverpool. Na gut, dann will ich Hannover nicht damit gleichsetzen, aber es gibt doch Parallelen, nämlich dass Hannover ist eine Industriestadt, die weltgrößte Messe findet hier statt und so weiter, aber es ist eine charmante Stadt. Wir sind hier aufgewachsen und wir haben, und das ist glaube ich der wichtigste Punkt, unsere Familien hier, unsere Freunde, und das war uns bei in diesem verrückten Rock'n'Roll-Zirkus immer wichtig, zurückzukommen, und Niedersachsen ist immer ein guter Platz, Hannover, um die Batterien wieder aufzuladen und apropos auch ein bisschen sich wieder zu und mit den Füßen auch wieder ein bisschen Bodenhaftung wieder zu bekommen. Und das ist gar nicht so schlecht.
Apropos Freunde, apropos Hannover, Gerhard Schröder ist einer, der zu Ihren Freunden zählt oder guter Bekannten, zu den guten Bekannten zählt. Ich weiß nicht, können Sie vielleicht besser definieren? Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt und wie gestaltet sich diese Freundschaft?
Ich glaube, wir haben uns in der Weihnachtszeit zum letzten Mal gesehen. Und ja, wir kennen uns viele, viele Jahre und lange bevor... eigentlich lange bevor er Ministerpräsident von Niedersachsen war.
Geschweige denn Kanzler.
Und ja, es gibt in Hannover einen starken Verbund. Es gibt einen großen Freundeskreis. Und wenn wir über Freunde sprechen, dann da gehört auch Gerhard Schröder dazu. Und da verliert man sich nie so ganz aus den Augen. Obwohl wir natürlich jeder in seinem Bereich viel unterwegs sind und die wenigste Zeit hier in Hannover sind.
Zum Thema Freundschaft gehört auch, dass Sie es wohl der Freundschaft, vor allem zu Ihrem Hauptbandmitglied Rudolf Schenker, verdanken haben, dass Sie nach wie vor Mitglied der Scorpions sind. Es gab Anfang der 80er, hatten Sie schwere Stimmbandprobleme, mehrere OPs und haben den Scorpions gesagt, sucht euch einen neuen, ich kann nicht mehr singen. Was würden Sie heute machen, wenn Sie wirklich 82 ausgestiegen wären?
Glauben, haben Sie da mal darüber nachgedacht? Dann würden wir hier sicher nicht sitzen.
Das ist sicher, ja.
Ist eigentlich eine lange Zugabe gewesen, ne? Seit 82.
Fast 30 Jahre.
Nicht so schlecht. Ja. Ja, ich finde einfach, und das zeigt auch die Qualität dieser Band, dass es nicht nur, wenn es große Erfolge zu feiern gibt, dass man da ist, sondern auch, wenn man am Boden liegt. Und genau das ist, was meine private Tragödie war, dass ich meine Stimme verloren hatte. Wir haben bezeichnenderweise das Album hieß Blackout, haben wir damals aufgenommen. Und ich bin zu Rudolf gegangen, damals habe gesagt, sucht euch einen neuen Sänger. Ich sehe das nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe mir Konzerte angeschaut in der Zeit, habe die Sänger beobachtet und habe gedacht, Klaus, Junge, das hast du auch mal gemacht. Also ich hatte wirklich schon fast damit abgeschlossen.
Ich könnte drüber lächeln heute.
Aber Rudolf hat mir keine Chance gegeben. Er hat einfach gesagt, auf keinen Fall, wir sind im Studio, wir warten auf dich. Er hat mir wirklich den Tritt in den Hintern gegeben und hat gesagt, also jetzt auszusteigen, das geht gar nicht. Und natürlich damals, als ich ins Studio gegangen bin und die Songs aufgenommen habe für Blackout und das Album wurde ein Welterfolg und wir sind danach monatelang um die Welt gezogen und sind beladen mit Platinplatten zurückgekommen. Das war alles toll, aber für mich war das Allerschönste, dass meine Stimme das geschafft hat. Und vor allen Dingen, ich habe es nie vergessen. Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich diese zweite Chance hatte. Und jeden Tag, an dem ich auf der Bühne stehe und meine Stimme ist da, sprich mein Instrument, ist für mich ein toller Tag.
Klaus Meine von den Scorpions, und über das Instrument Stimme reden wir gleich noch ein bisschen weiter hier in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Send Me an Angel, die Scorpions mit Sänger Klaus Meine, und der ist heute Leute Gast mit dieser unfassbaren Stimme, also die sich jetzt auch im Gespräch hier als sehr, sehr, sehr dynamisch und energiereich präsentiert. Da macht er die Faust. haben Sie eigentlich irgendeine Form von Gesangsausbildung oder ist das alles sozusagen naturgegeben?
Tja, ist wirklich Natur gegeben. Ich bin halt in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Mein Vater hat Mandoline gespielt und damals so in den 50er, 60er Jahren, Nachkriegszeit, als man aufgewachsen ist, da gab es viel Hausmusik bei den Meines, aber da hieß Hausmusik wirklich nur Hausmusik, da kommen ein paar Freunde und es ist eine Familienfeier und es wird Musik gemacht und ich konnte mir schon sehr früh vorstellen, irgendwann auf der Bühne zu stehen und zu singen. Aber ich habe natürlich nach dieser Zeit, und wir haben vorhin drüber gesprochen, 82, wenn man durch so eine Phase geht, wo wirklich die Stimme weggeht, und ich habe natürlich meine Stimme getrashed, weil ich bin aufgewachsen mit den Beatles and Stones, Led Zeppelin, The Who, all diesen großartigen Bands in den 60ern. Und Rockmusik, da sehe sie, yeah, we're shaking up, baby, now. Und ich hatte eine glockenhelle Stimme. Also die hatte mit Rock eigentlich nicht allzu viel zu tun, sondern deswegen, ich habe meine Stimme wirklich getrashed und habe den Preis dafür bezahlt und habe natürlich danach und nach dieser Erfahrung meine Stimme mit viel mehr Respekt behandelt. Sprich, wir haben nicht mehr 8 Shows hintereinander gespielt, sondern wir haben das dann doch versucht, etwas sensibler anzugehen. Ein guter Freund, Ronnie James Dio, wir haben uns unterhalten. Ich sage, Ronnie, wie viele Shows spielt der? Er sagt, 6, 7, 8, ich weiß nicht. Ich sage, Mann, wie machst du das? Es gibt offenbar den einen oder anderen Kollegen, die das können. Bei mir, ich habe wirklich achte sehr darauf.
Also ich weiß
es auch, aber ich achte darauf, dass ich eben auch wirklich über eine lange Strecke diese Energie und diese Top-Leistung, sich in diesen hohen Lagen zu bewegen, dass ich das über eine lange Strecke abrufen kann. Und das heißt eben mit der Unterstützung Warm-Up-Tapes und wo man sich einfach warm singt durch Scales und so weiter. Und ich hatte bei der letzten Platte in Los Angeles...
Wie klingt das? Also wenn ich mir das vorstelle, vor einem Konzert schließen sich auf dem Klo ein und machen so Koloraturen wie eine Operndiva? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich kenne alle Waschräume, Klos dieser Welt, in den Hallen dieser Welt, weil die haben in der Tat den
schöne
besten
Akustik,
Sound,
ne? Ja.
Schöne Akustik und ja, und das sind, ich sage halt, in der letzten Studio Phase 2006, 2007 in L.A. hatte mir damals Desmond Child einen Vocal Coach an die Seite gestellt. Das war eigentlich das erste Mal, dass wir im Studio auch, sagen wir mal, dass ich einen Vocal Coach an meiner Seite hatte. Habe viele neue Sachen gelernt. Diesmal haben wir da ganz drauf verzichtet wieder und haben das ganz locker angehen lassen.
Sollte erdiger sein.
Ne? Richtig. Aber man lernt nie aus und es war eine interessante Phase und auch körperlich einfach die Verbindung zwischen deinen Stimmbändern und bewegungstechnisch und so weiter gibt es viele Möglichkeiten, wie man seinen Körper aufwärmt. Denn letzten Endes nicht nur die Stimme, sondern auch so eine Show und wir sind ja keine Bluesband, sondern wir sind eine Hardrockband. Wir rennen da raus, singen Bad Boys Running Wild. Da musst du einfach topfit sein. Und ein Tourmanager hat mal gesagt, die Scorpions sind die einzige Band, die Ampeln auf der Bühne bräuchte. Und das trifft auch heute noch zu. Und deswegen, volle Energie ist angesagt und das mit der Stimme in Einklang zu bringen. Und so, darum geht's.
Klaus Meine von den Scorpions, Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, nach den 11 Uhr Nachrichten Wind of Change. Ich freue mich drauf. Kommen wir natürlich nicht drum rum. Wollen wir nicht drum rum kommen heute Vormittag. Und dann hätte ich gern gewusst, wo es eigentlich bei diesen vielen weltweiten Konzerten am außergewöhnlichsten, am schönsten war. Klaus Meine in Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Die Scorpions. Und Sänger Klaus Meine hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Klaus Meine ist Leute-Gast. Und spätestens mit Wind of Change haben Sie, Herr Meine, mit Ihrer Band die Massen verzückt. Weltweit viele Open-Air-Konzerte gegeben, vor 5- und 6-stelligen Besucherzahlen gespielt. Wo würden Sie sagen, war es am spektakulärsten?
Ist sehr schwer zu sagen, weil es gab so viele spektakuläre Momente, aber natürlich in den 80ern die großen Festivals, das Ass-Festival in Kalifornien 83, natürlich das erste Rock in Rio 1985, das Moscow Music Peace Festival 1989. Natürlich, wenn man Mitte der 80er Jahre als Headliner im Madison Square Garden in New York auf der Bühne steht, ist das natürlich... Ich denke, für jede Band, egal wo sie herkommt, ist das ein ganz besonderer Moment.
Und man muss ja mal sagen, Iron Maiden und Bon Jovi waren ihre Vorgruppen. Wir haben quasi von ihnen gelernt, ne?
Ja, richtig.
So sagen, oder?
Ja, richtig. So wie wir auch von anderen Bands, sagen wir mal, gelernt haben, was es heißt, in 20.000er Arenen oder darüber nicht nur zu spielen, sondern auch dein Publikum zu entertainen, haben das Bon Jovi, Iron Maiden, Def Leppard und viele andere auch im Vorprogramm der Scorpions ihre Aufbauzeit verbracht. Und eine Generation gibt es zur nächsten weiter, das ist ganz normal. Aber es gab natürlich großartige Teile der Welt, sagen wir mal, oder außergewöhnliche Plätze, wo wir gespielt haben. Ob es auf den Faroe Islands war oder in Manaus. Faroe,
da, wo
auf
wir immer Faroe. Fußball spielen, bei der EM-Quali.
Ja, genau,
oder so.
Da haben wir auch gespielt und fast die gesamte Inselbevölkerung kam zu unserer Show. Wir haben in Manaus gespielt.
Himmel?
Unter freiem Himmel.
Echt?
Ja,
ist nicht alles weggeflogen?
Natürlich.
Oder
ja, kurz danach. Es ist kurz danach tatsächlich alles weggeflogen. Es war ein 3-Tage-Festival und wir waren am Samstag die Headliner und wir waren gerade zu Hause gelandet, haben wir gehört, die Show am Sonntag war gecancelt, weil in der Tat alles weggeflogen war.
Okay.
Wir haben in Manaus gespielt, am Amazonas. In diesem Jahr, wenn wir im Herbst in Südamerika sind, werden wir zum dritten Mal am Amazonas spielen. Großartig in Samba Dromo, 40.000, 50.000 Zuschauer. Und die Brasilianer, ist großartiges Publikum.
Karneval.
Wir haben viele Fans dort.
Und die Japaner eher so zurückhaltend?
Die Japaner sind auf den ersten Blick zurückhaltend, aber wenn die Show denn losgeht, dann rasten sie vollkommen aus. Wir waren in Rostov on Don, da waren 25 Grad im April. Und wir waren auf dem Weg nach und wir waren auf dem Weg nach Sibirien und es stand ein Stadion auf dem Programm und wir haben gesagt, oh, im April, es könnte doch etwas kälter werden. Nein, es werden 17, 18 Grad sein, das wird okay sein. Also wir sind da gelandet des Nachts am nächsten Morgen, wir wachten auf, Schneegestöber, wie man sich Sibirien halt vorstellt. Und wir haben gesagt, wie wollen wir das heute Abend über die Bühne kriegen? Und der Promoter hat uns in der Tat gefragt, er hat gesagt, da sitzen 30.000 Fans in diesem Stadion, die sind schon vollkommen eingeschneit. Aber es ist eure Entscheidung, ob ihr spielt oder nicht. Und da haben wir gesagt,
Es gab keine Entscheidung. Wir
haben einen Runner losgeschickt, der uns lange Unterhosen besorgt hat. Die letzten, die ist wahrscheinlich in Kemerovo, so hieß dieser Ort, nördlich von Novosibirsk. Natürlich haben wir ein paar Heizstrahler auf die Bühne gestellt, aber wir haben diese Show gespielt und im Internet, auf der Scorpions Website, kann man sich da auch Bilder davon anschauen. Wir haben uns alles angezogen, was man sich anziehen konnte, aber wir haben gerockt und unsere russischen Fans haben uns am nächsten Tag zur russischen Band erklärt.
Sehr schön. Und in der DDR, vor dem Mauerfall, der ja sozusagen Wind of Change als Soundtrack hatte, so haben viele damals gesagt, also vor dem Mauerfall in der DDR, das hat nie geklappt.
Ja, wir haben den Anlauf ja oft unternommen, aber offenbar waren wir zu verrückt. Tatsächlich haben die DDR-Fans zum ersten Mal die Chance gehabt, die Scorpions live zu sehen, 1986, und zwar in Ungarn. Und da waren 40.000, 50.000 Fans aus halb Osteuropa, würde ich mal sagen, aber viele, viele DDR-Fans. Und von dort haben wir ja auch die Tür aufgemacht in die Sowjetunion, nachdem wir wirklich keine Chance hatten, in der DDR zu spielen. Und 89 beim Moscow Peace Festival waren ja in der Tat nicht nur die russischen Fans am Start, sondern Fans aus ganz Osteuropa, viele Fans aus der DDR. Und es war rockhistorisch ein ganz besonderer Moment. Und für mich war es tatsächlich die Inspiration für Wind of Change, als wir auf der Moskwa gefahren sind mit all diesen Bands, Journalisten aus aller Welt, KGB-Soldaten, Rote Armee und MTV-Journalisten und so weiter. Und es war eine Vision, die ganze Welt in einem Boot und alle sprechen die gleiche Sprache, Musik.
Wind of Change. Klaus Meine. Gassin, Leute, hier in SWR1 Rheinland-Pfalz. Und was macht ein Rockerleben aus, außer Rockmusik zu spielen und zu singen? Darum geht's gleich hier in Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Der Scorpions-Sänger Klaus Meine ist Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, Sie sind seit über 40 Jahren mit den Scorpions unterwegs, nach wie vor in Hannover beheimatet. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Und die Scorpions sind ja nicht weniger als die weltweit erfolgreichste deutsche Rockband. Was macht eigentlich ein Rockerleben aus? Jetzt außer Musik. Hotelzimmer verwüsten? Groupies beglücken? Oder ist das alles Quatsch?
Nee, nicht alles Quatsch. Gehört alles dazu, zu diesem ein bisschen abgenutzten Klischee, Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
Aber Sie haben seit Jahrzehnten
die Drogen gleiche Frau. Nie ein Thema, aber ja, natürlich. Ja, ich bin nicht die einzige Ausnahme im Rockbusiness. Es gibt auch den einen oder anderen Kollegen, die auch viele Jahre glücklich verheiratet sind. Also, ja gut, wir haben es schon drüber gesprochen, die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen. Okay.
Da geht's gar nicht
anders. Aber es ist vielmehr ein Attitude. Ja, wenn man sagt, was ist das eigentlich, ein Rocker oder ein Rock'n'Roller-Leben? Man entscheidet sich für diese Musik, man liebt diese Musik, man schreibt Songs und man ist Musiker mit Herz und Seele. Und das ist keine Geschichte, wo man sich was überstülpt von morgens von 7 oder 8 bis abends um 17 Uhr und dann sage, jetzt gehe ich nach Hause, auf Feierabend. Sondern das ist wirklich ein Attitude, was dein ganzes Leben bestimmt. Und du hast deine Musikerkollegen, das ist wie eine Gang. Und wenn wir natürlich manchmal irgendwo aufschlagen mit unseren schwarzen Lederklamotten, und da habe ich heute eine Jeans an, na guck mal, das gibt's doch gar nicht. aber wenn wir irgendwo aufschlagen, dann sehen wir natürlich schon manchmal aus für den normalen Betrachter in seinem bunten Hawaii-Hemd und Freizeit-T-Shirt, so ein bisschen wie Aliens und irgendwie diese Typen nach so vielen Jahren mit ihren Lederhosen, ja, Sonnenbrillen, ne? In geschlossenen, ja, Räumen, das geht ja, ja gar nicht. Du bist einfach part of the family und deswegen ist dieses Rockleben, ein Rock'n'Roller-Leben, das ist ein Lebensgefühl.
Und abends ist auch mal eine Filzpantoffel drin und
Filzpantoffel gibt es bei uns nicht.
Tagesdecke über dem
Sofa? Es gibt auch nicht die Tagesdecke und es gibt auch nicht die Rente und auch nicht die Pension. Das ist alles
und bei
uns.
Und der Garten ist verwildert?
Bitte?
Oder der Garten?
Der Garten ist der Garten, ja. Nein, also das sind, sagen wir mal, Begriffe, die wir schon früh aus unserem Wortschatz verbannt haben. Aber ich muss auch sagen, dass wir in den Anfangszeiten, ganz besonders in den Anfangszeiten, wo es natürlich viele, viele schöne Geschichten zu erzählen gäbe, wenn man die Zeit hätte, Anfang der 70er Jahre, natürlich, da musste man sich entscheiden, geht man in ein bürgerliches Leben oder geht man dieses Wagnis ein, Rockmusiker zu werden. Und da gab es viele Musiker und wir haben ja einige, gerade in den ersten Jahren, da gab es ja auch einen Riesenverschleiß an Schlagzeugern und so weiter, die sich dann halt doch für ein bürgerliches Leben entschieden haben und die einfach zu unsicher war. Denn damals hieß es, wir wollen Profimusiker sein und wir wollen nicht nebenbei jobben, irgendwelche Daytime-Jobs, sondern wir wollen hundertprozentig Musiker sein, wollen Songs schreiben, wollen Platten aufnehmen und so weiter. Aber das war damals ein großes Wort und da gab es viele, die das machen wollten, aber die wenigsten haben es geschafft. Also Risiko war erstmal das Gebot der Stunde und das, denke ich mal, alle, die sich dafür entschieden haben, sind, und was Scorpions betrifft, sind da wirklich für belohnt worden, weil viele unserer Träume und Visionen, für die uns nicht wenige verlacht haben, gerade in den Anfangszeiten, sind mehr als belohnt worden dafür und haben die ganze Welt bereist mit unserer Musik und haben vielleicht mehr Träume wahrgemacht, als wir uns das damals als junge Burschen vorgestellt haben.
Das haben Sie gerade gesagt, es gibt so viele Geschichten zu erzählen, wenn man die Zeit dafür hätte, vor allen Dingen aus den Anfang 70er Jahre Zeiten. Bisschen Zeit nehmen wir uns gleich hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Klaus Meine.
Ja, super.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Klaus Meine von den Scorpions ist heute Leute Gast und hat vorhin gesagt, es gäbe so viele Geschichten zu erzählen. Schöne Geschichten aus den beginnenden Scorpion-Zeiten,
ja,
noch vor
absolut.
Dem Weltruhm, wenn die Zeit da wäre. Ein bisschen Zeit nehmen wir uns.
Okay.
Was meinen Sie da zum Beispiel?
Drama waren ja schon immer eine Geschichte, wo es, sagen wir mal, so wichtig war für jede Band, wirklich Bass und Drums, so richtig ein Power-Team zu haben. Also das war in der Anfangszeit ein besonders sensibles Kapitel und ich kann mich daran erinnern, um zu der Geschichte zu kommen, dass wir mal wieder einen Drummer gesucht haben und hatten über Radio Luxemburg das sozusagen eine Ausschreibung gemacht. Und es war ein junger Mann, ein Amerikaner, der kam aus Florida, Joe Wyman, und war gerade mit seiner Frau auf Hochzeitsreise. Da hat er sich auf den Weg gemacht, hat sich vorgestellt, hat gespielt. Wir fanden ihn riesig. Und wir hatten damals auch verschiedene Fahrzeuge, wo wir unser Equipment transportiert haben. Und in der Zeit hatten wir einen großen Opel Blitz Bus, glaube ich, wo man eigentlich vorne nur zu dritt sitzen konnte. Aber wir waren ja ein paar mehr Leute, also haben wir irgendwie entschlossen, dass wir die Rückwand ein Stück nach hinten versetzen, die Boxen, Gesangsanlage und so weiter, 20 Boxen und mehr, die wurden hinten in das Fahrzeug gestapelt und wenn man dann morgens ausstieg, hatte man das Marshall-Zeichen, hatte man von den Boxen im Gesicht und eines Nachts sind wir umgekippt mit diesem Riesenbus. Weil unser Freund Joe hat am Steuer gesessen, aber in der Band sprachen nicht wirklich alle Englisch und irgendwie haben die Bremsen versagt und irgendwie rief, break, tritt auf die Bremse, Junge, aber die Bremsen haben versagt und wir sind mit diesem Riesengefährt sind wir umgekippt und sind bei irgendjemandem im Vorgarten gelandet, irgendwo in den Kasseler Bergen. Und die Verletzten blieben da und die anderen haben sich auf den Weg gemacht und mussten sich irgendwie in der Nacht nach Hause durchschlagen.
Und der amerikanische Drummer?
Der amerikanische Drummer, ich glaube, er hat Stress gekriegt mit seiner Frau.
Gesagt, das ist
weil
nichts für mich.
Sie kamen aus Florida und ja. Mittlerweile war es Winter in Deutschland. Es war sehr kalt. Sie hatten auch nicht
Florida
wirklich warme Jacken.
Ja.
Ja. Und ich glaube, er hat sehr viel Stress gekriegt mit seiner Frau und nach kurzer Zeit waren wir mal wieder auf der Drummersuche.
Und der aktuelle Drummer ist ein Schwager von Pamela Anderson. Was ja, für ein Glanz ist, in der Hütte. Ne?
Ja, James ist in der Tat der Schwager von Pamela und wir hatten das Vergnügen, zu James' Hochzeit bei Tommy Lee und Pam im Haus fand diese Zeremonie statt in Malibu und es war ein sehr schönes Fest und unser Freund Thomas Gottschalk, der ja auch nicht weit davon lebt und ich kann mich da erinnern, wir haben telefoniert, ich habe gesagt, Thomas, es gibt nur eine Chance, dass wir uns kurz sehen. Wir sind bei Tommy Lee und Pamela, bei dir quasi um die Ecke und James hat gesagt, du bist herzlich eingeladen mit deiner Frau. Und da hat Thomas gesagt, du, ich komme gerne, aber bitte sag den Bodyguards da draußen, wer ich bin. Nicht, dass ich da draußen stehen muss und erklären muss, I'm the German David Letterman.
Still Loving You haben wir schon gehört. Und auf dem neuen Album Sting in the Tail, Stachel im Schwanz, gibt's ein Stück namens Sly. Wobei diese Buchstaben auffällig an Still Loving You erinnern.
Kein ja, so, ist, so mhm. ist es. Kein Zufall, sondern hängt damit zusammen, dass Still Lovin' You natürlich Still Lovin' You war einer der großen Power-Rock-Balladen, einer großen Scorpions-Klassiker und in den 80ern. Es gab nicht wenige, die uns immer wieder in Frankreich gesagt haben, ihr wisst gar nicht, dass ihr für den Babyboom verantwortlich wart in der zweiten Hälfte der 80er in Frankreich. Und natürlich haben viele Paare hatten Sex mit Still Lovin' You und nicht wenige haben ihre Töchter Sly genannt, okay. Nach Still Loving You. Und ich fand eigentlich, das war eine schöne Geschichte, eine schöne Inspiration, um einen Song zu schreiben über Sly, über dieses Mädchen und was aus ihr geworden ist.
Ich bin gespannt, was wir in 20 Jahren sagen über die Kinder, die jetzt mit Sly gezeugt werden. Das hören wir uns jetzt mal an. Sly von den Scorpions, von der neuen CD. Klaus Meinen ist Gast, den Leute bei SWR 1 Rheinland-Pfalz.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute,
die erfolgreichste deutsche Rockband weltweit, das sind die Scorpions und Sänger Klaus Meine ist heute Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Sie sind, haben wir schon drüber geredet, zu Hause in Hannover, Fan von Hannover 96 und dem Eishockey-Club Hannover Scorpions. Und diese Namensähnlichkeit zu den Scorpions hat für die kuriose Situation gesorgt, dass Fußballtrainer Ralf Rangnick von Hoffenheim sie mal für einen Eishockey-Skorpion gehalten hat?
Richtig, großartiges Kompliment. Also irgendjemand hatte mich vorgestellt und Klaus Meine von den Scorpions. Und er guckte mich an und so in seinen, schwang so ein bisschen mit, spielen Sie im Tor? Und ich fand das
großartig. Stürmer hatte ihn offenbar nicht zugetraut.
Ich fand das großartig und ich fand, dass er mich, sagen wir mal, dieser sportlichen Truppe zugeordnet hat. Das habe ich doch als Kompliment aufgenommen.
Wer sieht Sie wie oft ohne Mütze?
Ach, da gibt es einige. Mein Friseur zum Beispiel, der auf die Frage neulich, als man ihn gefragt hat in irgendeiner Fernsehsendung, was hat der Klaus Meine unter seiner Mütze? Hat er gesagt, diese Mütze benutze eigentlich nur, um diesen unbändigen Afro irgendwie zu bändigen. Ja? Und ich meine, da muss man nur mal zurückschauen, Eye to Eye. Da konnte ganz Deutschland Klaus Meine ohne Mütze sehen. 1999, Eye to Eye hieß das Album. Wir waren natürlich experimentell ganz weit vorne und haben unsere Mützen, Caps und alles verbrannt. Und es hingen überall in Deutschland riesengroße Poster an den Litfaßsäulen, wo wir unsere kahlen Schädel, oder ich meine zumindest, der Öffentlichkeit präsentiert haben. Was ist passiert?
Ja, was jetzt, Afro Nichts. Oder kahl?
Es war eher kahl als
Ach
Afro,
so, okay.
Aber es hat auch niemand wirklich interessiert und die Welt ist ganz sicher nicht stehen geblieben. Nee. Deswegen, ich meine, was haben Musiker nicht alles schon probiert? Sie haben sich, was weiß ich, Haarbüschel auf ihre kahlen Köpfe nähen lassen, antackern lassen und Haarteile und was weiß ich. Das fand ich alles viel heftiger und am Ende auch irgendwo unehrlicher, als wenn man einfach ein Cap aufsetzt. Und es ist irgendwie bei mir zum Look geworden und zum Markenzeichen und ich fühle mich sehr gut damit.
Was hat Sie motiviert, auf dem neuen Album einen Song über die Lorelei zu schreiben?
Also es ist ein Song, der mit einem schwedischen Komponistenteam entstanden ist. Es ist natürlich eine großartige deutsche Sage und Ich denke mal, ich freue mich schon, wenn wir da ein Video für drehen sollten für diesen Titel. Irgendjemand hat mal gesagt, die Band, alle rudern den Rhein runter an der Lorelei vorbei. Ja, schauen wir mal, ob wir Pam dafür nach Deutschland einfliegen können.
Das wäre doch
ein großartiges Video.
Sehr schön. Damit sind wir am Ende. Lorelei hören wir gleich noch. Ja. Und damit Sie Ihr mögliches Lorelei-Video vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten können, habe ich als Geschenk, also ein Geschenk gibt es immer zum Schluss von Leute, habe ich Ihnen als Geschenk mitgebracht einen kleinen Band über das Tal der Lorelei. Ist ein wunderbarer Bildband, der so von der Aufmachung eher vielleicht für einen Klassiktenor geeignet wäre, als für den Sänger einer Rockband. Gucken Sie mal, tolle Bilder sind drauf, hier zum Beispiel mit dem Bogen vom Mittelrhein. Und vielleicht können Sie sich ein bisschen inspirieren lassen fürs Video.
Das finde ich gerne großartig. Ist ja auch nicht so weit von euch hier entfernt.
So ein Zufall.
Ja, ne? Und vielleicht, wenn wir bei euch im Sendegebiet auf Tour sind, vielleicht gelingt es uns ja dann doch mal, einen kleinen Abstecher zu machen zu dieser wunderbaren, geschichtsträchtigen Lorelei. Und es ist ja auch, ich weiß nicht, ist ja auch ein Venue da oben. Lorelei war für viele Jahre lang auch ein
nach wie vor besonderes Open-Air-Bühne.
Nach wie vor, denke ich, als Open-Air-Bühne.
Genau.
Und vielleicht verschlägst du uns ja eines Tages nochmal dorthin.
Wir wollen es sehr hoffen und sind natürlich dann mit SWR1 Rheinland-Pfalz dabei.
Ja, und wir freuen uns auf die Tour. Und
sagen
freuen uns
mal,
besonders auf unsere deutschen Fans. 12. Mai in Frankfurt, die Festhalle.
14. Mai Stuttgart, 12. November, präsentiert von SWR1 Rheinland-Pfalz, Mannheim SAP Arena. Dann gibt's noch 13. November in Köln und vielleicht kommen noch ein paar Konzerte dazu. Vielleicht 2011 auf der Lorelei. Also wir planen mal dran.
Ja, wer weiß. Ja? Also wir freuen uns auf unsere deutschen Fans und wir rocken euch wie ein Hurricane, natürlich.
Klaus Meine, Gast in Leute, danke, dass Sie Zeit hatten für Leute.
Herr Lohmann.
Ich freue mich und jetzt Lorelei.
Ich bedanke mich, vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.